Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, den 7. Juni 2025, gleich dem 17. Chodor 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe So wird gesagt. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Liebe Hörerfreunde, Sie erinnern sich an die Geschichte aus Kalele Vademne. Vier junge mittellose Wanderer, ein Bauernsohn, ein schöner Jüngling und der Sohn eines Händlers und ein Prinz hatten sich 3 Tage über Wasser gehalten. Der Bauernsohn hatte dank seiner Arbeitskraft Geld verdient, der schöne Jüngling hatte wegen seiner Schönheit Mitleid erregt und war beschenkt worden, und der Sohn des Händlers konnte durch seine Klugheit einen guten Handel abschließen. Am 4. Tag sollte nun der Prinz seine Behauptung, im Leben wäre Gottes Vorsehung das Allerwichtigste, unter Beweis stellen. Der Prinz zog also in die Stadt. Zufällig war an diesem Tag der König gestorben. Alle Bürger hatten sich der Trauerprozession angeschlossen. Der junge Prinz gesellte sich ziellos zu ihnen. Der Gedanke daran, wie er an Geld gelangen konnte, beschäftigte ihn intensiv. Weil er unter den vielen Trauernden der Einzige war, der nicht weinte, fiel er dem Heeresführer auf. Dieser stellte ihn zur Rede. »Warum erweist du unserem König keinen Respekt? Du bist sicher ein Spion.« Und dann gab er Anweisung, ihn einzukerkern. Der König hatte keinen Thronfolger, und so versammelten sich die Aristokraten der Stadt umeinander, um aus ihrer Mitte einen neuen König zu wählen. Es kam zu einem Streit. Da trat plötzlich der Heeresführer vor und rief, »Ihr streitet so laut, dass es der Spion, den ich gestern festgenommen habe, im Gefängnis hören kann.« Da horchten alle auf. »Ein Spion? Lass ihn sofort holen.« Als der junge Mann herbeigeholt worden war, nahmen sie ihn ins Kreuzfeuer. »Woher kommst du und warum bespitzelst du uns?« Der Prinz aber sagte, Ich bin doch kein Spion. Ich bin der Thronfolger des Königs einer Stadt, die nicht weit von euch entfernt liegt. Als mein Vater starb, hat mein Bruder mich entmachtet und ich musste fliehen. Dann erzählte er von seinen hungrigen Reisegefährten, die vor der Stadt auf seine Rückkehr warteten. Unter den Anwesenden waren mehrere Kaufleute, die seinen Vater kannten und bestätigten, dass er die Wahrheit sagt. Die Adeligen der Stadt befanden, dass dieser junge Mann ihr König werden sollte. Gemäß einer Sitte zog der frisch gekrönte König auf einem weißen Elefanten durch die Stadt. Als er am Stadttor angelangt war, hielt er vergeblich nach seinen Freunden Ausschau. Dann ließ er auf das Stadttor wie folgt schreiben: Verstand, Arbeit und Schönheit führen nur in Begleitung der göttlichen Vorsehung zu einem Erfolg. Daraufhin schickte er seine Leute auf die Suche nach seinen Freunden aus. Seine drei Freunde bekamen einen gehörigen Schreck, als sie hörten, dass sie vor den König gebracht werden sollten. Aber Erleichterung und Freude waren groß, als sie in ihm ihren Reisekameraden erkannten. Der König schilderte, welches Glück ihm Gottes Vorsehung beschert hatte, machte den Händlerssohn zu einem Minister, beschenkte den schönen Jüngling mit großem Reichtum und ernannte den kräftigen jungen Bauern zu einem Befehlshaber seines Heeres. Schließlich sagte er vor allen Versammelten: Auf der Erde, in dieser Stadt und auch unter euch gibt es sicherlich Leute, die mich hinsichtlich vieler Eigenschaften übertreffen. Seitdem ich meinen Bruder entmachtet hat, hatte ich keine Hoffnung, am Leben zu bleiben, geschweige denn, ein König zu werden. Aber Gottes Vorsehung ließ mich in diese Stadt kommen und den Thron besteigen. Wenn Gottes Wille nicht gewesen wäre, hätten Vernunft, Schönheit und Anstrengung niemals dazu geführt. Wir sehen also, dass ohne Gottes Willen auch ein noch so kluger Mensch nichts erreichen kann.
آنگاه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. Dieses Sprichwort erinnert an den Kummer eines Derwischs, der zum König wurde. Der König lag im Sterben. Seine Hofleute umringten ihn. Majestät, ihr habt keinen Thronfolger. Wen sollen wir nach dir zum König krönen? Das sagte der König: Geht einen Tag nach meinem Tod in aller Früh zum Stadttor. Der Erste, der die Stadt betritt, soll euer König sein. Dann schloss er die Augen. Der letzte Wille des Königs wurde erfüllt. Am Tag nach seiner Beisetzung betrat als erster ein armer Derwisch die Stadt. Der wurde auf den Königsthron gesetzt. Dem Bettler von gestern kam zuerst alles wie ein Traum vor. Nach ein paar Tagen aber hatte er sich daran gewöhnt, König zu sein und allen Befehle zu erteilen, jemanden zu ernennen und wieder abzusetzen und aus seiner Schatzkammer zu beschenken, wen er nur wollte. Eines Tages brachte man ihm die Nachricht, dass einige seiner Soldaten in einer anderen Stadt gemeutert haben. Der König befahl seinem Minister, etwas zu unternehmen, und der schickte Heereskräfte aus, um den Aufstand beizulegen. Kaum war der König diesbezüglich beruhigt, als er Lärm vor seinem Palast hörte. Er fragte den Minister: Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Wesir erklärte: Einige Bauern, die nicht ihren Tribut zahlen können, beschweren sich. Der König sagte: Gut, dann verlangt keinen Tribut mehr von ihnen. Der Minister fragte, wieso denn das? Und der König antwortete, damit ich hier meine Ruhe habe. Noch am selben Abend, als sich der König nach einem erholsamen Schlaf sehnte, wurde er aufgeschreckt. Eure Majestät, eine Räuberschar haben die Hauptstadt angegriffen. Da rieb sich der König die Augen. Wie ist das möglich? Haben die Wächter denn geschlafen? Ja, einige von ihnen sind immer schläfrig, hieß es. Der König rief schlaftrunken eine Beratungssitzung ein und schickte dann Soldaten aus. Diese nahmen einige Räuber fest und vertrieben den Rest aus der Stadt. Schließlich herrschte gegen Morgen wieder Ruhe und Ordnung in der Stadt. Der König ging schlafen, doch bald kam der Minister und rüttelte ihn wach. »Majestät, heute müsst ihr die Landesschätze überprüfen.« Seine Majestät fragte, »Muss das unbedingt heute sein?« Der Minister bestand darauf. »Ja, ansonsten befürchte ich, dass es wieder zu einem Tumult kommt.« Da raffte sich der König auf und überprüfte die Landesschätze. Nach einigen Stunden kehrte er schrecklich müde in sein Schlafgemach zurück, als man ihm die Nachricht überbrachte, dass ein Freund ihn sehen will. Der König ließ ihn kommen. Es war sein alter Bettlerkamerad. Als dieser den ehemaligen Derwisch erblickte, jubelte er. »Bist du wirklich der König geworden? Weißt du noch, wie wir jeden Tag durch die Gassen gezogen sind und gebettelt haben?« Der König nickte und sagte, »Wie kann ich das vergessen?« Als sein Freund wissen wollte, wie er König geworden ist, antwortete er, »Es ist eine lange Geschichte, aber wisse, die Sorgen des Lebens gehen nie zu Ende.« Der Derwisch wunderte sich, »Du bist doch jetzt ein König.« Da seufzte der König und sagte, »Ango ketodidi ramenoni dashtam vaemruz tashvish jahani.« Als du mich damals gesehen hast, hatte ich die Sorge um ein Stück Brot am Hals und heute lastet die Sorge einer ganzen Welt auf mir. Dieses Sprichwort verwendet jemand, der in Hoffnung, vor den Härten des Lebens sicher zu sein, etwas unternimmt und dadurch nur noch in größere Schwierigkeiten gerät.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Liebe Hörerfreunde, in diesem Beitrag wollen wir über die islamische Geschichtsschreibung sprechen. In der vorislamischen Geschichte der Araber gab es wahrscheinlich keine Geschichtsschreibung, sondern nur eine mündliche Überlieferung, die sich Ayyamul Arab, die Zeit der Araber, nannte und von einer Generation auf die andere übertragen wurde. Diese Geschichtsüberlieferung war von blindem Stammeseifer zwischen den Volksstämmen geprägt und handelte vor allem von ihren Kämpfen untereinander. Die Araber hatten geografisch und sozial gesehen nur beschränkten Einfluss. Zeit war für sie kein Begriff. Sie bedeutete für sie den Wechsel der Jahreszeiten und war lediglich eine astronomische Erscheinung. Sie besaßen daher auch keinen Kalender. Nach Beginn des Islam haben die Überlieferer einen Teil der mündlichen Berichte von Ayyamul Arab weitergegeben und diese mündliche Überlieferung fand allmählich den Weg in literarische und geografische Werke. Das Wort Yaum, der Singular von Ayyam, Tage, Zeit, wurde auch in der islamischen Ära für die Benennung und Überschreibung wichtiger Ereignisse wie Gefechte und Eroberungen verwendet. Der wichtigste Beweggrund für die Muslime, über die Geschichte zu lernen und sie zu beschreiben, dürfte auf die Lehren des Koran und die Überlieferungen zurückgehen. Die göttliche Offenbarung in Form des Heiligen Koran enthält nämlich viele Verse, in denen über das Leben der Propheten und das Schicksal verschiedener Völker gesprochen wird. Dabei werden unter anderem auch die Ursachen für den Untergang oder den Erfolg von Völkern dargelegt. In Wahrheit widmet sich der Koran deswegen der Geschichte, weil sie lehrreiche Erfahrungen, die der Mensch in der Vergangenheit gemacht hat, enthält. Der Koran lehrt seine Anhänger die Gesetze und Regeln, die zu jeder Zeit über das Leben der Menschheit und des Menschengeschlechtes herrschen. Auch durch die Worte des islamischen Propheten Mohammed und der edlen Nachkommen aus seinem Hause ziehen sich die koranischen Lehren über die Geschichte wie ein roter Faden. Imam Ali hat im Brief 31 des Nahjul Balagha seinem Sohn Imam Hassan gegenüber geäußert: Auch wenn ich nicht so lange gelebt habe wie alle, die vor mir waren, so habe ich doch ihre Angelegenheiten und ihr Tun betrachtet. Ich habe ihr Schicksal und was von ihnen verblieb, durchwandert und wegen des Wissens, zu dem ich hinsichtlich ihrer Angelegenheiten und ihres Tuns gelangt bin, ist es, als ob ich von den ersten bis zu den letzten mit ihnen verbracht hätte. Bei ihren Studien der Geschichte interessierten sich die Muslime als erstes für die Lebensweise des Propheten und für die Gefechte, die er ausgetragen hat. Haji Khalfa, Verfasser der Enzyklopädie Kashful Dunun, er lebte 1609 bis 1657 nach Christus, und der Titel seines Buches bedeutet auf Deutsch »Die Beseitigung der Zweifel«. Dieser Herr ordnete von den 18.500 Werken, die die Muslime bis zum 17. Jahrhundert verfasst hatten, 1.300 Bände unter die Geschichtsbeschreibung ein. Als erster muslimischer Historiker ist Abu Mihnaf al-Azdi, er starb 774 nach Christo, zu betrachten. Er lebte im 2. Jahrhundert nach der Hijra und schrieb viele geschichtliche Werke über Einzelthemen. Teile davon sind in dem bekannten Geschichtswerk Tarikh-e Tabari erhalten geblieben. Abu Mihnaf hat Mitteilungen über die geschichtlichen Ereignisse in der Frühzeit des Islam gesammelt und seine Einzelberichte dienten später als Grundlage für die Geschichtsschreibung der Muslime. Die Geschichtsbeschreibung über die Kalifen und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit Angaben über Verwandtschaftsbeziehungen und Jahresangaben wurden den Werken von Abu Mihnaf entnommen und seine Schriften fanden großes Interesse bei Historikern wie Tabari und Ibn Athir. Tabari und Balanzari sind die großen Geschichtsschreiber der Vergangenheit, die am meisten zur Übertragung des Erbes Abu Mihnafs in der Geschichtsschreibung an die Gegenwart beigetragen haben. Zu den zahlreichen Werken des Ibn Mihnaf al-Azdi gehören Maqtal al-Hussein, sein berühmtestes Buch, welches vom Kampf und Märtyrertod des Imam Hussein alaihis salam handelt und im 19. Jahrhundert von Ferdinand Wüstenfeld ins Deutsche übertragen wurde, Futuhul Scham, die Eroberung von Scham, al-Saqifa, über die einschneidende Entscheidung hinsichtlich der Nachfolgerschaft nach dem Tod des Propheten in dem Gebäude al-Saqifa in Medina, Futuhul Islam, die Siege des Islams, und Maqtal al-Ali, über den Kampf Imam Alis. Ibn Ishaq ist ein weiterer bekannter Historiker der islamischen Welt. Er lebte von 704 bis 767 bzw. 68 nach Christus und wurde in Medina geboren. Ibn Ishaq war der Erste, der die Lebensart des Propheten zu beschreiben und über die Gefechte des Propheten zu berichten begann. Außerdem hat er über einen Abschnitt der arabischen Geschichte geschrieben, und zwar von der Zeit des Propheten Adam bis zu Muhammad, den Propheten des Islam. Tabari hat Teile davon in seinem Geschichtswerk übernommen, aber Ibn Hisham bringt diese Geschichtsbeschreibung von Ibn Ishaq vollständig. Zu erwähnen ist ebenso Abu Abdullah Muhammad al-Waqidi. Er kam zu Beginn des 3. Jahrhunderts nach der Hijra in Medina zur Welt, 747 nach Christus. Später siedelte er in das Zweistromland über und betätigte sich in Bagdad als Richter. Unter seinen vielen Büchern über die Geschichte ist das Al-Marazi besonders bekannt, welches von den Gefechten des Propheten handelt. Seine anderen Bücher handeln ebenso von Siegen der Muslime. Ein Schüler von Al-Waqidi war Ibn Sa'd. Er war Schreiber und wurde als Schreiber des Al-Waqidi bekannt. Sein wertvolles Werk, das große Klassenbuch, beinhaltet die Biografie des Propheten, der Prophetengefährten und seiner Anhänger, der Gelehrten in Städten der islamischen Welt und die Beschreibung einiger wissenschaftlicher Zentren sowie der Situation der Frauen. Ibn Sa'd hat auch ein kleines Klassenbuch geschrieben. Ein Exemplar davon wird im Archäologischen Museum in Istanbul aufbewahrt. Im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus begegnen wir dem bekanntesten Historiker der Muslime. Er hat einen Namen, der aus 8 Teilen besteht, wird aber kurz Tabari genannt. Er wurde 839 im iranischen Amol geboren. Aufgrund seines umfassenden Wissens und seiner lobenswerten Genauigkeit hat er die zuverlässigen Quellen erkannt und die Geschichte von Adam bis zu seiner Zeit, darunter auch die ersten 3 Jahrhunderte der islamischen Geschichte, beschrieben. Er hat die Berichte und Aussagen von Historikern vor ihm genannt, sie bewertet und dazu Stellung genommen. Die Niederschriften dieses bekanntesten Historikers der Muslime werden laufend von Forschern zugrunde gelegt und seine Geschichtsschreibung kann als die beste auf diesem Gebiet betrachtet werden. Der amerikanische Historiker Will Durand schreibt über Tabari: Abu Ja'far Muhammad Tabari ist für das Reich der islamischen Geschichte wie der bekannte Historiker Livy für den Okzident. Er hat 40 Jahre seines Lebens seinem Universalgeschichtswerk gewidmet und die Geschichte der Welt seit ihrem Beginn bis zum Jahre 301 nach der Hijra, sprich 913 nach Christus, beschrieben. Der Teil, der von diesem Buch erhalten blieb, umfasst 15 Bände. Tabari schloss dieses Buch über die Geschichte der Propheten, Könige und Kalifen im Jahr 914 nach Christus ab. Weitere Werke sind Werke über die Sitten zu religiösen Ritualen, Werke über gute Sitten der Seelen, ein Werk mit Überlieferungen von Ghadir Khom und vieles mehr. Tabari verstarb 923 nach Christus in Bagdad.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijane Bijani mit dem Titel Gole Bore Oshenoi, das heißt Blüte des Garten der Bekanntschaft.
گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی که نه سر می‌شناسد نه چمن سراغ دارد گل باغ آشنایی. نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن سیاه منزل. گل من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر، مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین، گل باغ آشنایی. گل من کجا شکفتی که نه سر می شناسم، نه چمن سراغ دارم. گل باغ آشنایی، نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی
نه نسیم گفتگو. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار نماندی، در آن سیاه منزل
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Wir möchten in diesem Teil über die Wirkung politischer Unabhängigkeit sprechen. Wie gesagt, liebe Hörerfreunde, verleiht die politische Unabhängigkeit der islamischen Weltgemeinde den Geist der Freiheit und motiviert sie zur Erstarkung gegenüber fremden Mächten. Die Forderung nach Unabhängigkeit belebt in ihr die Moral des Widerstandes gegenüber Aggressoren. Eine weitere Errungenschaft, welche die politische Unabhängigkeit mit sich bringt, ist die Forderung nach Größe und Ehre und das Verhindern von Erniedrigung und Schmach. Um stark zu werden und sich Respekt zu verschaffen, wird ein fester Wille ebenso erforderlich wie die Ausdauer gegenüber Härten, Drohungen und Engpässen, welche zweifelsohne die Anführer des internationalen Unglaubens den Völkern aufzwingen, die nach Freiheit, Erstarkung und Würde streben. In diesem Zusammenhang kann man, abgesehen von deutlichen historischen, auch auf aktuelle Beispiele für solche Völker hinweisen, wie auf das heldenhafte palästinensische Volk, ebenso wie auf die jemenitische Nation und die syrische Bevölkerung, die gegenüber allen Übergriffen und militärischen Angriffen, Massakern und Verbrechen der ausländischen Mächte standhaft geblieben sind und sich nicht auf erniedrigende Kompromisse und die Vergabe von ungerechten Konzessionen eingelassen haben. Sie liefern allen unterdrückten Nationen auf der Welt und den kommenden Generationen der Menschheit ein stolzes Beispiel für das Streben nach Ansehen und Ehre.
Thank you.
Zweifellos bildet das auf dem Prinzip der Einheit Gottes, Tauhid, beruhende Moraldenken, welches aus dem wahren Islam hervorgeht, eine der wichtigsten Stützen für das Streben nach Stärke und Ansehen. Den Befolgern des geraden Weges Gottes versichert der Koran in der Sure 63 im Vers 8 im zweiten Abschnitt: Doch Allah gehört die wahre und beständige Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen, aber die Heuchler wissen nicht. In Wahrheit unterscheiden sich die wahren Gläubigen von den Heuchlern, die ja lediglich den Islam vortäuschen, durch das Prinzip des Glaubens an den einen Gott, der das absolute Sinnbild für Macht und Größe ist. Mit anderen Worten lässt sich sagen, dass Größe und Stärke der Mächtigen vergänglich sind und irgendwann in einer politischen und gesellschaftlichen Krise zu Ende gehen, während die Macht und Größe Gottes beständig ist und kein Ereignis und kein Faktor sie irgendwie beeinträchtigen könnte. Immer wenn der Allmächtige es will, führt er vor Augen, wie schwach die Grundlagen von menschlichen Mächten sind und beendet ihre Herrschaft oft mit einem unscheinbaren Mittel. In diesem Zusammenhang lässt sich auf den Tod des Nimrud hinweisen, eines Diktators, der zur Zeit von Abraham gelebt hat. Gott tötete ihn mittels einer Mücke, die in sein Gehirn gelangte. Es lässt sich auch auf den Pharao hinweisen, den gewaltsamen Herrscher von Ägypten. Der Pharao rief, wie der Koran berichtet, auf dem Gipfel seiner Macht dem Volke zu: Ich bin euer höchster Herr und außer mir gibt es keinen anderen Gott. Aber Gott, der Allmächtige, ertränkte ihn im Nil und ließ seine Leiche ans Land treiben, damit sein Schicksal den falschen Mächten in der Geschichte eine Lehre sei. Ein weiteres anschauliches Beispiel bringt der Koran in der kleinen Sure Fil, Sure 105. Und zwar war das mächtige Heer des Abraha mit einem Elefanten herangerückt, um die Kaaba in Mekka zu zerstören. Sie dachten, sie könnten auf diese Weise das Wahrzeichen des Glaubens an den einen Gott auslöschen. Aber Gott, der Allmächtige und der Unbesiegbare, hat das Heer Abrahas durch eine Vogelschar töten lassen. Diese Vögel, die im Koran Ababil genannt werden, warfen feste Lehmklümpchen über dem Heer des Abraha ab und vernichteten es. Zum Schluss der Sure Fil, Elefant, beschreibt der Koran das Ende der Angreifer mit: Und sie waren wie abgefressene Halme. In den Korankommentaren steht, dass Gott einen von den Angreifern am Leben ließ. Dieser floh entsetzt und eilte an den Hof von Abraha, um ihn von der vollständigen Vernichtung seines Heeres zu berichten. Der machttrunkene Abraha wollte dies nicht glauben, aber im gleichen Augenblick ließ einer der Vögel Ababil, der dem einzigen Überlebenden des Heeres gefolgt war, einen kleinen Stein auf den Kopf des Abraha herabsausen. Der Stein bohrte sich in seinen Schädel und bereitete seinem Leben vor den erstaunten Blicken der anderen ein Ende. Auf diese Weise demonstrierte Gott, wie unbeständig die Macht dieses ungerechten Herrschers war. Wenn Gott von dem Untergang von Scheinmächtigen der Menschen berichtet, so geht es ihm darum, dass sowohl die Regierungen als auch die Völker eine Lehre daraus ziehen und einsehen, dass keinerlei menschliche Macht gegenüber dem Willen Gottes standhalten kann, sondern die Säulen ihres Machtbaus einstürzen werden. Die Überzeugung davon, dass der Wille Gottes geschieht, soll natürlich nicht dazu führen, dass die Völker sich nicht mehr um Unabhängigkeit und Größe bemühen und diesbezüglich keine Verantwortung mehr tragen. Es soll mit anderen Worten nicht bedeuten, dass die Völker untätig darauf hoffen, dass Gott mit seiner Allmacht die Unterdrücker stürzt und vernichtet. Wäre dem so, hätte Gott nicht in zahlreichen Koranversen den Dschihad, den Kampf auf dem Wege Gottes, gefordert und dazu angewiesen, dass die Muslime ihre militärischen Möglichkeiten für die Bekämpfung von unterdrückerischen Herrschern stärken. Er hätte auch seinen Propheten nicht befohlen, die unterdrückerischen Systeme und ihre Anführer zu bekämpfen. Parallel zu dem Beistand Gottes müssen sich also die Völker selber erheben, um an Unabhängigkeit und ein würdiges Leben zu gelangen, und sie müssen nach besten Kräften ihre Stärke und Größe bewahren. Neben den Bewegungen des Propheten Gottes und des werten Propheten des Islams über dessen Kampf gegen die Vielgötterei und die Heuchelei in zuverlässigen Texten geschrieben steht und neben den historischen Kämpfen, die Imam Ali, Friede sei ihm, während seiner Zeit als Kalif gegen die Feinde des Islams geführt hat, beweist auch der unvergessliche Kampf des Fürsten der Märtyrer, Imam Hussein, Sohn des Alis, Friede sei mit ihm, dass der Dschihad und das Martyrium und die Erduldung von Härten und Leid notwendig sind, um die Gipfel von Größe, Macht und Ansehen zu erreichen. Daher versuchen die arroganten und verbrecherischen Systeme unter Einsatz jeglicher Mittel und Finden, gegen den Geist der Forderung nach Größe und der Verhinderung der Erniedrigung vorzugehen. Dabei ist ihr wichtiges Instrument die Drohung. Yazid, der Sohn des Muawiyah, hat diesen Hebel eingesetzt, um die schicksalhafte Revolution von Ashura niederzuschlagen. Aber Imam Hussein, der von diesem Umayyaden bedroht wurde, erklärte: »Wisset, dass dieser Uneheliche, Sohn eines Unehelichen, verlangt, dass wir zwischen dem Tod durch das Schwert und der Schmach in Form des Treueids für ihn entscheiden. Aber jegliche Erniedrigung und Schmach liegt uns fern. Wir werden nie in eine Erniedrigung einwilligen. Gott, sein Prophet und die Gläubigen und unsere edlen Frauen und unsere edle Familie würden es niemals akzeptieren, dass wir die Befolgung der Niederträchtigen über den ehrenhaften Kampf stellen.« Sayyid ibn Tawus, Lohof, Seite 59. Die Unabhängigkeit, der Wunsch nach Größe und die Ablehnung von Erniedrigung sind also Grundlagen der politischen Kultur des Islams. Unter keinen Umständen dürfen diese Grundlagen bei den internationalen Beziehungen angetastet werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.